Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Die Treibhausgasemissionen steigen und die Erderwärmung nimmt zu, und zwar schneller als bisher berechnet. Jetzt liegt ein neuer Forschungsbericht dazu vor. Beides beeinträchtigt auch die Ostsee, und das sind nicht die einzigen Probleme fürs Binnenmeer. Aktionsplan Ostseeschutz. Auch die Landwirtschaft ist gefragt. Die hat auch auf Sri Lanka große Herausforderungen zu meistern. Eine Spezialeinheit der Polizei hilft beim Kampf gegen die Versalzung der Reisanbauflächen. Heizkosten und Strombedarf. Ohne Haussanierung explodieren die Preise. Wie das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung zu dieser Aussage kommt, hören Sie gleich. Und im Verbrauchertipp: Schnäppchen oder Manipulation? Wie kommt es zu missverständlichen Preisschildern im Supermarkt? Das Pariser Klimaabkommen brachte uns 2025 das 1,5-Grad-Ziel. Darauf soll die globale Erwärmung möglichst begrenzt werden. Jetzt schreibt ein internationales Forscherteam in seinem Bericht, dass deutlich weniger Zeit als gedacht bleibt, um Treibhausgasemissionen und andere Faktoren zu senken. Der Bericht wurde am Vormittag in Bonn im Rahmen der Klimakonferenz vorgelegt. Mehr dazu von Sven Kästner.
Wie viel Kohlendioxid darf die Menschheit noch ausstoßen, damit die globale Erwärmung 1,5 Grad nicht überschreitet? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprechen vom CO2-Budget, wenn sie diese Restmenge berechnen. Und das ist fast ein Viertel kleiner als bisher gedacht, wegen des anhaltend hohen Klimagasausstoßes weltweit und der rasanten Erwärmung. Zu diesem Schluss kommt der Bericht Indikatoren des globalen Klimawandels, den 60 internationale Forscherinnen und Forscher zum dritten Mal vorgelegt haben. Juri Rogl vom Imperial College London gehört zu den Autoren.
Der Spielraum, den wir haben, um die Erwärmung auf 1,5 Grad oder andere im Rahmen des Pariser Abkommens relevante Grenzwerte zu begrenzen, schrumpft sehr schnell. Wir schätzen, dass wir nur noch ein Rest-CO2-Budget von 130 Milliarden Tonnen zur Verfügung haben. Das entspricht etwa den derzeitigen Emissionen von 3 Jahren.
Bisherige Prognosen, zum Beispiel die CO2-Uhr des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, gingen von gut 170 Milliarden Tonnen CO2-Restmenge aus, die innerhalb von 4 Jahren aufgebraucht wäre. Diese und auch die neue Voraussage basieren auf Berechnungen des Weltklimarats IPCC von 2021. Während das Potsdam-Institut aber nur die seither ausgestoßenen Klimagase davon abzieht, berücksichtigt der aktuelle Bericht auch andere Indikatoren, wie den weltweit steigenden CO2-Ausstoß und die Rekordhitze der vergangenen Jahre.
Die relativ starke Erwärmung der letzten Jahre liegt zwar nicht ganz außerhalb der Erwartungsspanne, aber doch über der zentralen Schätzung. Deshalb mussten wir das verbleibende Kohlenstoffbudget kürzen. In naher Zukunft muss die Menschheit dringend mit strengen Klimaschutzmaßnahmen beginnen und die Emissionen stark reduzieren.
2023 und 2024 waren global gesehen die bisher wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.
Wir beobachten, dass die Treibhausgasemissionen global weiter zunehmen, obwohl sie eigentlich auf Null sinken müssten, um die Erwärmung aufzuhalten. Infolgedessen steigt die Konzentration von CO2, Methan und Lachgas in der Atmosphäre. Wir sehen, dass deswegen auch die Ozeane wärmer werden und infolgedessen auch der Meeresspiegel steigt.
Die Ozeane speichern 90% der überschüssigen Wärme aus dem Treibhauseffekt und haben sich in den vergangenen beiden Jahren besonders erwärmt. Das führt zu häufigeren Extremniederschlägen und Stürmen. Außerdem nehmen die Meere vorübergehend einen Teil des Kohlendioxids auf und könnten damit das CO2-Budget entlasten. Aber steigende Temperaturen verändern diese Fähigkeit, sagt Ozeanografin Carina von Schuckmann vom französischen Institut Mercateur Océan International.
Diese Aufnahme des CO2 wird reduziert, wenn der Ozean sich schneller erwärmt. Und je schneller er sich erwärmt, desto schneller wird auch eben diese Reduzierung stattfinden. Das heißt, er wird weniger die Kapazität haben, dieses CO2 aufzunehmen, was wir zu viel in die Atmosphäre pumpen.
Einige natürliche Klimaphänomene, wie die unregelmäßig auftretende Pazifikströmung El Niño, haben die globale Erwärmung der vergangenen Jahre begünstigt. Klimaforscherin Julia Pongratz von der Ludwig-Maximilians-Universität München verweist aber darauf, dass die Wissenschaft die globale Erwärmung auch ohne diese Effekte berechnen kann.
Die Hauptursache ist ganz klar für die derzeit gesehene Erwärmung das menschliche Handeln, die stetig steigenden Treibhausgasemissionen.
Julia Pongratz sieht aber auch positive Zeichen, zum Beispiel bei der Energiewende.
Der Ausbau erneuerbarer Energien ist weltweit ein großer Erfolg und das muss vorangetrieben werden. Und auch in Deutschland geht die Dekarbonisierung des Stromsektors durch den Ausbau erneuerbarer Energien sehr gut voran.
In anderen Bereichen ist das noch nicht gelungen, zum Beispiel im Verkehr oder im Bausektor. Dazu kommt, dass die deutschen Wälder in einem so schlechten Zustand sind, dass sie nicht wie erhofft Kohlenstoff aufnehmen, was das CO2-Budget weiter belastet.
Mit der letzten Bundeswaldinventur haben wir gesehen, dass wir jetzt eine Kohlenstoffquelle statt einer Senke in den deutschen Wäldern haben. Das bedeutet, dass also auch dieser Forstbereich nicht mehr andere Sektoren in ihrer Zielverfehlung kompensieren kann.
In ihrem Bericht fordern die Forschenden schnelle Schritte, um den CO2-Ausstoß weltweit zu senken. 2024 war das erste Jahr, in dem die globale Erwärmung über 1,5 Grad gestiegen ist. Das Pariser Abkommen wäre erst dann gescheitert, wenn dies mehrere Jahrzehnte so bleiben würde. Genaue Zeitangaben fehlen. Aber mittlerweile zweifeln sowohl Imperial College-Forscher Juri Rogel als auch Julia Pongratz an der 1,5-Grad-Marke.
Die Chancen werden immer geringer, die Erwärmung unter 1,5 Grad zu begrenzen.
Jetzt ist das quasi unmöglich. Dennoch muss man sagen, dass jedes Zehntel Grad zählt. Das kann den Unterschied machen zwischen einer Hungersnot in Sahel oder nicht oder zwischen einem anderen Ahrtal, Hochwasser oder auch nicht.
Das Treibhausgasbudget schrumpft schneller als erwartet. Zu hoher Nährstoffeintrag und zu wenig Wasseraustausch mit den Weltmeeren. Um das allmähliche Sterben der Ostsee zu stoppen, hat die Landesregierung von Schleswig-Holstein vor einem Jahr den Aktionsplan Ostseeschutz beschlossen. Danach soll der Nährstoffeintrag aus der Landwirtschaft bis 2035 um 20% sinken. Die Bauern sollen also weniger düngen, und zwar freiwillig. Einzelheiten von unserem Schleswig-Holstein-Korrespondenten Jörn Schaar.
6.000 Tonnen Dünger gelangen pro Jahr aus Schleswig-Holstein in die Ostsee. Eigentlich müssten das schon heute 2.000 Tonnen weniger sein, damit ein Umkippen der Ostsee noch verhindert werden kann. Der Aktionsplan Ostseeschutz sieht vor, dass pro Jahr 400 Tonnen weniger Nährstoff in die Ostsee eingebracht wird, in 2035. Landwirtschaftsminister Werner Schwarz, CDU, sagt, schon das sei für die Landwirtschaft eine große Herausforderung und niemand wolle die Lebensmittelproduktion in Schleswig-Holstein abwürgen.
Da kommen dann noch weitere Maßnahmen. Es ist ja nicht nur die Landwirtschaft, es ist dann auch der Abwasserbereich, wo Dinge verändert werden, die dann mit dazu beitragen. Die Herausforderung ist eigentlich, dass die Landwirtschaft in der Natur wirtschaftet. In diesem Frühjahr haben wir sehr trockene Bedingungen. Da wird so gut wie kein Austrag sein. Aber schauen Sie mal 2 Jahre zurück, da hatten wir ein sehr nasses Frühjahr. Da ist dann durchaus die Möglichkeit gegeben. Das heißt, der Landwirt, selbst wenn er fachgerecht düngt, hat es nicht immer im Griff, was an Witterung darauf folgt.
Schwarz sagt aber auch, Landwirte könnten schon jetzt vorsichtiger düngen und den Nährstoffeintrag über neue Fruchtfolgen regulieren. Also weg von Raps, Weizen, Gerste hin zu Kulturen, die geringeren Stickstoffbedarf haben als zum Beispiel Brotweizen. Was eine Umstellung der Produktion bringen kann, hat ein Forschungsprojekt am Ostseemeeresarm Schlei gezeigt, das im vergangenen Jahr ausgelaufen ist. Werner Schwarz.
Dort wurde ganz deutlich gezeigt, dass mit massiven Änderungen der Bewirtschaftung der Nährstoffaustrag aus der Fläche maßgeblich reduziert werden kann. Das sind Beispiele, das sind Dinge, die umgesetzt werden können. Und vielleicht passt das ein oder andere für den praktisch wirtschaftenden Landwirt auch sehr gut mit ins Konzept. Das müssen wir ausprobieren. Da müssen wir die richtigen Wege finden.
Diese Wege sollen insgesamt 5 Regionalbeiräte entlang der Ostseeküste finden. In der Region Eckernförder Bucht und Baltikpropstei sitzt Richard Bonse dem Beirat vor. Er baut Raps und Getreide an und findet, dass seine Kollegen motiviert seien, an den Zielen mitzuarbeiten. Denn wenn die freiwillige Vereinbarung nicht eingehalten wird, drohen ordnungsrechtliche Maßnahmen. Richard Bonse.
Wir sind Gegner vom Ordnungsrecht, weil Ordnungsrecht generell pauschal über das gesamte Land gelegt wird und relativ viele Nachteile für uns Landwirte mit sich bringen. Wir haben nun die Möglichkeit, das betriebsindividuell zu entscheiden. Das ist eine Riesenmöglichkeit, diesen Ansatz zu wählen. Ordnungsrecht gegenüber dem innovativen Ansatz. Wir stehen für einen innovativen Ansatz und spüren eine extrem hohe Rückendeckung aus unserem Berufsstand, diese Maßnahmen und diese innovative Idee fortzusetzen.
Er und seine Kollegen verfolgen zunächst 2 Ansätze.
Auf die Wasserwirtschaft bezogen haben wir die Idee, dass wir natürliche Filter an Drainagen einbauen wollen, durch zum Beispiel Schilfflächen oder auch schnell wachsende Weiden, die dann eben die Nährstoffe aus dem Wasser ziehen, zum Wachsen selber benötigen, bevor das Wasser dann in die Gräben weiterfließt, um dann in die Ostsee eingeleitet zu werden. Und der ackerbauliche Ansatz wäre zum Beispiel, dass wir durch Biomassekarten, die über Satelliten aufgenommen werden, eine teilflächenspezifische Düngung durchführen können, sodass wir in der Düngung weiter effizient bleiben, aber noch effektiver werden.
Vereinfacht gesagt, wo viele Pflanzen wachsen, ist schon genug Stickstoff im Boden, da muss also keiner mehr hin. Die Landwirte konzentrieren sich also auf die Flächen, wo das Pflanzenwachstum geringer ist. So werde insgesamt weniger Dünger ausgebracht und entsprechend weniger Nährstoffe in die Ostsee gespült, erklärt Richard Bonse. Er wendet das Verfahren seit 2 Jahren im Rapsanbau an und will es künftig auch für das Getreide umsetzen. Diese effiziente Technik sei ein riesiger Hebel, sagt er. Wolfgang Dieter Glanz ist Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Integrierter Ostseeschutz. Ihm geht das alles zu langsam. Das notwendige Wissen für besseren Ostseeschutz sei eigentlich da, sagt er. Was die Landwirte jetzt freiwillig leisten wollten, sei nicht ausreichend.
Die Landesregierung versuchte mir zu erklären, über eine Addition der Reduktionsverpflichtung aus verschiedenen nationalen und internationalen Abkommen, dass es doch auskömmlich wäre. Aber ich weiß nicht, ob wir uns 10 Jahre Zeit noch geben dürfen, weil die Ostsee jetzt schon am Umkippen ist. Insofern müsste da mehr gemacht werden.
Landwirtschaftsminister Schwarz hingegen gibt sich und den Bauern mehr Zeit. Er setzt dabei auch auf die wissenschaftliche Evaluation der Maßnahmen. Damit sehe man spätestens in 3 Jahren, ob die Ideen der Landwirtschaft etwas bringen und können notfalls nachsteuern. Dann wahrscheinlich nicht mehr freiwillig, sondern verpflichtend.
Aus Schleswig-Holstein der Bericht von Jörn Schaar. Im Süden und Südosten Asiens zerstört salziges Meerwasser immer mehr Anbauflächen in Küstennähe. Das Salz dringt ins Grundwasser vor und Unwetter und Überschwemmungen bringen es auch direkt auf die Felder. Das gefährdet die Versorgung mit dem Grundnahrungsmittel Reis. In Sri Lanka ist jetzt eine Spezialeinheit der Polizei im Einsatz gegen die Versalzung. Peter Hornung war dort.
Samira ist es gewohnt, vollen Einsatz zu zeigen. Mit Schlagstock und wenn es sein muss, auch mit Schusswaffe. Er ist Polizist und die Aufgabe seiner Spezialeinheit ist es, Unruhen niederzuschlagen. Doch während seine Kameraden in der Nähe weiter trainieren, ist er nun in einem anderen Einsatz. Er kämpft gegen die Verschmutzung von Reisfeldern durch Meersalz. 2 Fahrstunden südlich von Sri Lankas Hauptstadt Colombo liegt der Ort Katukurunda. Hier hat Samiras Einheit ihr Lager. Unweit dieses Lagers arbeitet er nun mit Bauern. Sie haken, jäten und gießen. Es geht darum, ein Reisfeld wiederzubeleben. Es war schon vor langer Zeit für tot erklärt worden, überschwemmt mit Salzwasser aus dem nahegelegenen Ozean. Nun gehe es darum, es wieder fruchtbar zu machen, sagt Samira einem Reporter der Nachrichtenagentur AFP.
Ich habe mit dem Bezirkssekretär gesprochen, einem hohen Beamten, und er fragte, ob wir Kokosnüsse anbauen könnten mit der thailändischen Sorchan-Methode. Da haben wir uns über diese Methode informiert und haben dann gesagt, daran arbeiten wir jetzt zusammen. Bei der Sorchan-Methode werden hochwassergefährdete Flächen so umgestaltet, dass sie wieder nutzbar sind. Hochbeete werden angelegt, die besser gegen Überschwemmungen geschützt sind und so die Versalzung des Bodens verhindern. Dazwischen Senken, in denen Regen gesammelt wird und Fische gezüchtet werden. Ein Anbausystem, das schon erfolgreich eingesetzt wird in Thailand, aber auch in Indonesien und Bangladesch. Nun soll es auch hier an Sri Lankas Westküste den Erfolg bringen. Wir haben jetzt 360 Kokosnuss-Setzlinge gepflanzt und pflegen sie. Darüber hinaus kultivieren wir Betelnuss, Obst und Gemüse und liefern sie an unser Lager. Vor 3 Jahren hatte Sri Lankas Regierung eine Initiative gestartet. Es ging darum, die Ernährungssicherheit zu verbessern. Die Hoffnung, es sollen wieder fruchtbare Landschaften entstehen. Der Bauer Aruna Pereira hat viel Geld in dieses Projekt hineingesteckt. Doch es gab schon erste Rückschläge. Dieses Land wurde mir von der Regierung zur Verfügung gestellt. Damals war es vollständig mit Wald bedeckt. Ich habe eine große Investition getätigt, um das Projekt zu starten. Die Kokosnuss-Setzlinge sind jetzt 2 Jahre alt. Durch die Überschwemmungen im letzten Jahr wurden jedoch viele dieser Setzlinge zerstört. Es ist tatsächlich ein Kampf, aber ein Kampf, den sie gewinnen wollen, den sie gewinnen müssen. Der zunehmende Salzgehalt des Wassers verdirbt langsam aber sicher die Reisfelder entlang der Küste. Wenige Kilometer südlich des Projekts liegt das Dorf Parapuva. Hier kann nur noch ein sehr kleiner Teil der Fläche für Reisanbau genutzt werden. Gamini Piyal Vijesinghe lebt im Dorf. Sein Vater war Bauer, er aber ist Gastronom. Meerwasser dringt ins Landesinnere ein und macht die Bewirtschaftung dieser Reisfelder unmöglich. Es gibt keinen geeigneten Mechanismus, um dies zu verhindern. Ich glaube, wir haben entlang dieses Kanals etwa 80 bis 20 Rückhaltedämme. Weil die aber nicht gut gebaut sind, gelangt trotzdem weiterhin Salzwasser auf die Felder. Einem Bericht der Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, FAO, vom letzten Jahr zufolge, sind mehr als 10% der Landfläche weltweit von diesem Problem betroffen. Das Salzwasser gelangt dabei meist mit den Gezeiten in Flüsse, verdunstet und verunreinigt Grundwasser, das man für die Bewässerung braucht. Hinzu kommen Unwetter und Überschwemmungen, Probleme, die durch den Klimawandel noch verschärft werden. Vedi Jayaratne ist Vorsitzender des örtlichen Bauernverbandes. Selbst die kultivierbaren Reisfelder können aufgrund des Meerwasserproblems nicht mehr bewirtschaftet werden. Wenn sie länger stillgelegt werden, dann sind auch die zuvor bewirtschafteten Felder beschädigt. Der Bauernchef baut inzwischen Zimt an. Andere kultivieren Kautschuk oder eben Kokosnüsse. Damit verdienen sie zwar weniger Geld, aber so können sie zumindest überleben. Doch Reis wird gebraucht. Der ist schließlich Grundnahrungsmittel auf Sri Lanka. Und ohne Reis ist die Ernährungssicherheit des armen Landes eben gefährdet. So müssen sie Wege aus der Misere finden, mit Bewässerungsprojekten wie dem in Katukurunda oder auch salzresistenten Reissorten, die sie andernorts pflanzen. Die Zeit jedenfalls drängt. Die letzte Reisernte war die niedrigste des Landes seit 6 Jahren.
Sri Lanka kämpft gegen die Versalzung seiner Reisanbauflächen. Wer in einem unsanierten Haus wohnt, muss mit Preisexplosionen beim Heizen und bei der Stromversorgung rechnen. Das ist das Fazit der Studie, die das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, IÖW, erarbeitet hat und die heute vorgestellt wurde. Auftraggeber war die deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz, kurz DENEF. Die DENEF bezeichnet sich als führendes deutsches Netzwerk für die Energiewende mit über 200 Mitgliedern, vom Fensterbauer bis zum Dämmstoffhersteller. Dieter Nürnberger hat die Online-Pressekonferenz verfolgt. Wie kommen die Autoren zu ihrer Aussage?
Susanne Kuhlmann, das Ergebnis ist schon eindeutig. Ohne eine energetische Sanierung im Gebäudesektor würden die Heizkosten und auch der Strombedarf künftig deutlich nach oben gehen, so das Institut für ökologische Wirtschaft. Die Argumentation dabei ist erst einmal einfach. In sanierten Gebäuden werde weniger Energie benötigt oder anders ausgedrückt, je besser die Sanierung, desto höher auch die Energiekostenentlastung. Janis Bergmann hat die Studie geleitet und einmal durchgerechnet, welche Folgen beispielsweise eine Strompreiserhöhung hätte in einem gut sanierten oder eben auch in einem schlecht sanierten Gebäude. Bergmann macht dafür folgende Rechnung auf.
Wenn ich also wirklich ein sehr gut gedämmtes Gebäude habe, dann sehe ich, dass eben eine Preiserhöhung zum Beispiel von aktuell sind wir knapp bei 40 Cent. Wenn ich da 10 Cent hochgehe, habe ich da ungefähr eine Preissteigerung von 180, 200 Euro. Und wenn ich jetzt eben im Vergleich sehe, ich bin in demselben Gebäude, aber es ist komplett unsaniert, dann ist eben die gleiche Preissteigerung, und es ist ja eine Preissteigerung, wie wir sie zum Beispiel beim Angriffskrieg auf die Ukraine gesehen haben, dass die da eben zu einer Kostensteigerung von über 1000 Euro führt.
Zum Hintergrund der Studie gehört, dass der Gebäudebereich in Deutschland seit Jahren schon seine politisch vorgegebenen Einsparziele verfehlt, obwohl dieser Sektor für rund 30% der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Und die aktuelle Sanierungsquote liegt derzeit bei gerade einmal 0,7%. Nötig zum Erreichen der Klimaschutzziele wären aber etwa 2% pro Jahr. Den Autoren geht es somit um Argumente, um diesen Sanierungsstau abzubauen. Ohne energetische Sanierung der Gebäude sei die geforderte Klimaneutralität Deutschlands bis 2045 nicht zu erreichen, sagt die Studie. Und neben Rechenbeispielen für Gebäudebesitzer spielen auch systemische Aspekte eine Rolle. Was hieße ein deutlich besserer energetischer Zustand im Gebäudebereich, beispielsweise für den generellen Strom- oder Energiemarkt? IÖW-Experte Janis Bergmann.
ist einfach, wenn ich weniger Strombedarf habe, um Gebäude zu beheizen, also es wird ja perspektivisch auf eine Elektrifizierung hinauslaufen, dann ist es einfach so, dass ich durch Effizienzmaßnahmen ermögliche, dass eben deutlich weniger Erneuerbare ausgebaut werden müssen und auch die Stromnetze gerade auf Verteilnetzebene deutlich weniger stark ausgebaut werden müssen, die eben diesen Strom nachher zu den Haushalten bringen müssen.
Warum es allerdings bei der energetischen Sanierung in Deutschland so schleppend vorangeht, erklären solche Erhebungen weniger. So gab es im vergangenen Jahr eine Studie der ING Bank und hier klagen Hauseigentümer beispielsweise über gestiegene Kosten bei Baumaterial. Seit 2016 seien diese um über 50% in Deutschland gestiegen oder auch über den Facharbeitermangel, auch im Bereich der Gebäudesanierung. Und klar ist auch, Instandhaltung und Sanierung sind ohnehin teurer. Die Studie macht deutlich, dass mehr als die Hälfte der kalkulierten Kosten bei einer energetischen Sanierung eines Gebäudes ohnehin anfallen würden, wenn eine Instandhaltung geplant sei, etwa die Kosten für ein Baugerüst. Kurzum, Wohnungsbesitzer sollten sich selbst mal durchrechnen, was da auf Kosten auf sie zukommt und natürlich auf die umfangreichen Fördertöpfe achten.
Dankeschön nach Berlin.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Riesige Prozentzeichen und grellbunte Rabattsticker signalisieren im Supermarkt zugreifen. An der Kasse wird dann manchmal ein höherer Preis abgerechnet. Wie kommt das? Tobias Völke über psychologische Tricks und missverständliche Preisauszeichnungen im Einzelhandel.
Dass wir für Schnäppchen empfänglich sind, ist nur menschlich, sagt der Kommunikations- und Marketingpsychologe Josef Sawetz.
Denn Rabatte sind emotionale Trigger und lösen eine Aktivierung unseres Belohnungszentrums aus im Gehirn, schütten Dopamin aus. Wer ist nicht gern ein Smart-Shopper?
Ein guter Rabatt im Supermarkt. Gesehen, zugeschlagen, an der Kasse bezahlt. Und dann die Überraschung. Der Preis entspricht nicht dem, was ursprünglich versprochen wurde. Annette Reinke von der Verbraucherzentrale Brandenburg berichtet, es hätte in den letzten Jahren immer wieder Beschwerden von Verbraucherinnen und Verbrauchern diesbezüglich gegeben.
Preise am Regal müssen eigentlich richtig sein. Und wenn die nicht richtig sind, verstoßen die Händler gegen die Preisangabenverordnung. Davon hat eben nur der einzelne Kunde nichts. Und das ist das Ärgerliche daran.
Anders als beim Online-Shopping, wo Verbraucherinnen und Verbraucher in der Regel ein 14-tägiges Widerrufsrecht haben, gibt es dieses Recht im Supermarkt nicht. Hier gilt, erst an der Kasse wird der Kaufvertrag verbindlich geschlossen. Und da zählt der Preis im System, nicht der am Regal. Rückgabe oder Erstattung sind dann meist eine Kulanzentscheidung des Händlers.
Insofern ist unsere Empfehlung, bitte so schnell wie möglich reagieren. Merken Sie es erst auf dem Parkplatz, dann nochmal schnell zurückzugehen in den Markt und das zu reklamieren, ist durchaus möglich. Merken Sie es erst zu Hause, kann man es auch nochmal versuchen, aber die Chancen werden immer geringer, je mehr Zeit auch vergangen ist.
Aber wie kommt es eigentlich zu solchen Missverständnissen? Zufall oder vielleicht doch Kalkül der Händler?
Ob da Systematik dahinter steckt, ob das Versehen sind, die einfach aus Mangel an Personal entstehen oder auch, dass Waren schon mal vorher, bevor ein Angebotszeitraum losgeht, schon eingeräumt werden, das Preisschild schon mal drauf ist. Das kann alles durchaus passieren.
Aber es gibt auch Tricks, die Händler bewusst anwenden, um uns Schnäppchen als solche erscheinen zu lassen, die eigentlich gar keine sind, sagt Marketingpsychologe Sawetz.
Weil diese Ersparnis oft durch einen fingierten, vor allem im Onlinehandel, fingierten Ankerpreis ausgelöst wird. Also ein überhöhter Ankerpreis, also Originalpreis, also Standardpreis, von dem dann eine sehr, sehr starke Reduktion hier beworben wird.
Dadurch, dass wir in der Regel in Relationen und nicht in absoluten Preisen denken, sind wir empfänglich für diese Art der Manipulation. Und das ist nur einer von vielen Tricks. Um hier nicht in die Konsumfalle zu tappen, empfiehlt Sawetz,
statt einer relativen Betrachtung eines Preises, also um wie viel Prozent oder um wie viel Euro ist jetzt etwas billiger geworden, die Fokussierung auf den absoluten Preis. Ist der endgültige absolute Preis wirklich ein guter Preis?
Und am meisten Geld lässt sich bekanntlich dadurch sparen, dass man einfach gar nichts kauft. Vermeintliche Schnäppchen können uns zu Spontankäufen anregen von Produkten, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Sawetz empfiehlt als Schutzmaßnahme eine Cooling-Off-Period, also eine Bedenkzeit. Zeit.
Vor allem bei größeren Anschaffungen sollte ich mir immer einen gewissen Bedenkenbuffer einbauen, um das Ganze nicht emotional anzugehen, sondern möglichst kalkuliert und möglichst rational.
Ob echtes Schnäppchen oder nur geschicktes Marketing, nur wer Preise vergleicht und nicht impulsiv zugreift, spart am Ende wirklich.
Mit diesem Beitrag von Tobias Volke geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Ich bin Susanne Kuhlmann und verabschiede mich.